Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Margot Pilz ist eine österreichische Fotografin und Videokünstlerin, eine der Pionierinnen auf diesem Gebiet in unserem Land. Und sie hat zu Beginn dieses Jahres im Künstlerhaus eine Performance-Video-Installation vorgestellt, die sich mit einem Thema beschäftigt, das überraschend ist, in die Vergangenheit zurückreicht und Anlass für philosophische Überlegungen gegeben hat. Diese philosophischen Überlegungen sind vorgetragen, diskutiert worden in einem Gespräch, das im Rahmen dieser Ausstellung im Künstlerhaus gehalten worden ist. Der Titel dieses Gespräches war Identität ist Spurensuche. Das ist gleichzeitig der Titel, den ich einer Abhandlung gegeben habe, die sich beschäftigt hat mit Identitätsfeststellung im datentechnischen Sinn und im europäischen Netz der Erfassung von Migrantendaten. Diese Herkunft des Titels hat etwas zu tun mit dem Thema der Installation von Margot Pilz. Die beginnt nämlich damit, dass sie sich erinnert hat, als Tochter eines österreichisch-holländischen Paares 1939 als dreijähriges Mädchen nach Indonesien, Java, damals gekommen zu sein, ausgewandert zu sein, schon gegen die Nationalsozialisten. Und als die Japaner dann Java überrollt und überfallen haben, in ein Konzentrationslager gekommen zu sein, zusammen mit ihrer Mutter. Die Erinnerungen an diese frühkindliche, traumatisierte Erfahrung sind die Basis der Ausstellung, und diese Erinnerungen geben Anlass zu überlegen, wie es mit Identität und Spurensuche bestellt ist. In dieser Sendung werden wir zunächst einmal einen kurzen Bericht der Genese dieser Performance hören, dann ein Audiostück, das Teil der Performance gewesen ist, eine schriftlich phonetische dann Darstellung des insgesamt der Erinnerungen, die Margot Pilz sich wieder aufgerufen und zurechtgelegt hat. Und anschließend daran gibt es Ausschnitte aus der Diskussion, die auch das Publikum mit einschließt, die sich anschließt an Gedanken, die ich selbst entwickelt und vorgetragen habe zu dieser Gelegenheit. Dazwischen hören Sie Musik aus dem traditionellen indonesischen Bereich. Das Stichwort in diesem Zusammenhang heißt Gamelan. Gamelan ist eine Sammlung von Musikstilen und gleichzeitig auch die Bezeichnung von Ensembles, die diese Musik produzieren, die sich hauptsächlich zurückbesinnt und stützt auf Gongs, auf Tonscheiben und erweitert wird durch eine Reihe von anderen traditionellen Instrumenten. Die Gruppe, die Sie hören, ist Gamelan Mistra Kusuma.
Also, ich hatte diesen Raum für diese Zeit als Ausstellung zur Verfügung. Ich habe natürlich sehr viel Arbeiten zu Hause, die ich gerne ausstelle, aber ich wollte was Besonderes machen, eine Sache, die ein einziges Ziel hat. Und habe also mehrere schöne Sachen gehabt, aber dann war ich auf der Biennale in Venedig und habe von Ai Weiwei eine Arbeit gesehen, wie er eingesperrt war. Er hat große Kobel gemacht und da hat er sich als etwas kleiner dargestellt und links und rechts immer ein Militär stramm stehend, wenn er am Klo gesessen ist, wenn er sich geduscht hat, immer waren die zwei Männer neben ihm. Und dann habe ich zu meinem Begleiter, wir waren zu fünft, gesagt, und das habe ich eigentlich auch erlebt. Und das war der Auslöser für diese Ausstellung, weil die waren dann so neugierig und haben mich immer ausgefragt und das ging immer mehr und mehr, das 3 Tage lang. Und das ist nur mehr so geronnen und wie ich zu Hause war, ist es wie ein Vulkan weitergegangen. Ich konnte nicht aufhören und habe dann gedacht, okay, ich mache also eine Performance und ich mache eine Installation und das ist gut, dieser Raum ist wunderschön dafür. Wir waren eingesperrt, weil wir Holländer waren und die Holländer in Java ja Kolonisten waren und zwar ganz schön gelebt haben dort. Und dann kamen die Freunde, also die, wie sagt man das? Also die Japaner haben dann diese Inselwelt erobert, weil sie mit Deutschland, Österreich und so weiter zusammengearbeitet haben. Und es war sehr leicht dort, das zu erobern, weil es gab einfach kein Heer oder irgendwas. Wir waren sofort, mein Vater wurde sofort nach Sumatra evakuiert und wir, Mami und ich, sind in die Berge geflüchtet. Und die Mutti ist dann das erzählt die Geschichte und es steht in den Büchern alles, in dieses Ding da, sehr gut zu lesen. Die Geschichte, also das möchte ich.
Aber
jetzt,
ist nicht oder so ist
nicht. Doch. Also von Anfang an war ich Holländerin, bin ich Holländerin und meine Eltern auch. So, meine Mutter ist eine Vierteljüdin, ihr Vater war eine halber Jude. Der Vater ist gekommen nach Amsterdam, weil er hier in Österreich schon Schwierigkeiten hatte. Das war schon in 37, 38, du hast recht, das ist ganz wichtig. Und der Opa kam dann, ist geflüchtet und hat dann in Holland gedacht, dass er dort in aller Ruhe die Zeit überleben kann mit uns. Und dann wurde es immer schlimmer, auch er wurde angezeigt, weil also irgendwelche Nazi-Leute rundherum, Familie sogar, ihm angezeigt haben. Dann ist er geflüchtet nach England. Und da hat mein Vater gesagt, so, jetzt gehen wir. Nicht? Und erstens ist seine Praxis nicht gut gegangen, er war HNO-Arzt. Und da hat er sich gedacht, in Indonesien war ich schon, das ist großartig, Java. Und da kann ich gut verdienen für meine Familie. War in einer Leprastation vorher, kannte dieses Land und ist dann mit uns wieder hingegangen.
Thank you.
Once Upon My Time, Java, 1942. Ein Bericht von Margot Pilz. Solche Geschichten sind uralt. Sie wiederholen sich immer und immer wieder. Ich erzähle jetzt meine Geschichte. Sie ist lange her. Ich frage mich, wie funktioniert mein Gedächtnis, mein Gehirn speichert Erlebnisse auf Ebenen, wo sie schwer abrufbar sind. Und doch, ein halbes Jahrhundert später tauchen sie plötzlich auf. Phänomenal, was das Gedächtnis bewahrt oder auch löscht. Diese Geschichte ist eingeschrieben in die Erinnerung meines Körpers. Als visuelles, akustisches und olfaktorisches Erleben. 1939. Ich bin fast 3 Jahre alt. Ich bin Holländerin und fahre mit meinen Eltern per Schiff nach Niederländisch-Indien. Unser Ziel, die Stadt Semarang auf Java, Indonesien. Wir wollen in den Kolonien ein besseres Leben beginnen und vor den Nazis flüchten. Es geht uns gut. Sehr gut. Ja, wir hören vom Krieg in Europa, aber der ist weit weg. März 1942. Invasion der Japaner auf Java. Sie sind Verbündete des Deutschen Reiches und erobern mühelos die indonesische Inselwelt. Mein Vater wird nach Sumatra deportiert in ein Konzentrationslager. Meine Mutter und ich flüchten zu Freunden in die Berge. Ich war 7, 8 und 9 Jahre alt. Was ich erzähle, habe ich selbst erlebt oder meine Mutter hat es mir überliefert. Das ist schwer zu trennen. Episoden. Medikamente werden gebraucht. Meine Mutter geht zu Fuß nach Semarang, eine weiße Frau. Die japanische Gestapo, die Kempetei, arrestiert sie sofort. Der Pass zeigt eine gebürtige Österreicherin. Vorschlag der Kempetei: Sie soll sich zu Nazi-Deutschland bekennen und das Hakenkreuz tragen. Das lehnt sie ab. Auch nach 3 Nächten in Einzelhaft mit Ratten und Kakerlaken. Sie wird in ein KZ gebracht, ohne Tochter. Freundin Trude eine Ungarin, ist über ihr langes Ausbleiben besorgt. Sie borgt sich im Dorf einen Ochsenkarren und wir fahren von einem KZ zum anderen. Im dritten Lampersari finden wir sie. Was für ein Wiedersehen. Jetzt bin auch ich im KZ und Trude fährt in die Berge zurück. Unsere Verpflegung. Eine Handvoll Reis oder Sojaschleim mit Würmern. Zu wenig für die Kinder. Sie werden schwach. Ich frage meiner Mutter, warum bin ich so müde und schlafe ein? Antwort, weil du Hunger hast. Sie gibt mir den Teelöffel Zucker, den wir einmal die Woche bekommen. Ein Fest. Nachts legt sie besorgt die Hand auf mein Herz. Lebt sie noch? Das KZ Lampersari hat 8000 Insassen. Im ganzen Land sind 100.000 Menschen inhaftiert. Japanische Patrouillen. Wir müssen uns alle Richtung Kaiser verbeugen und einen japanischen Gruß sprechen. Wer das nicht kann, weil zu schwach, zu krank oder verletzt, wird zusammengeschlagen. Jan der Mepper, Jan der Schläger, ein oft betrunkener Mann, ist besonders gefürchtet. Eine vollkommen geschwächte Frau kann nicht aufstehen und dem japanischen Kaiser ihren Respekt erweisen. Sie wird brutal niedergeschlagen. Ein japanischer Offizier lässt sie in eine Rumpelkammer sperren, ohne Essen und Trinken. Die Frauen bohren ein Loch in die Wand, stecken ein Bambusrohr durch und füttern sie mit flüssigem Brei. Sie überlebt. Wir sind 9 in einem winzigen Zimmer mit Boden aus gestampfter Erde. 7 Frauen und 2 Kinder. Bretter und Kisten, unser Lager, verstellen die Tür. Wir brechen das Fenster auf, eine neue Türe. Unsere Mitbewohner sind Kakerlaken, Skorpione, Schlangen, Vogelspinnen. Jeden Morgen beim Aufstehen schütteln wir unsere Kleider aus. Der Appell. Morgens um 4 und abends um 5, denn Punkt 6 wird es in den Tropen schlagartig dunkel. Meine Mutter ist Straßenaufseherin. Sie muss melden, wenn jemand fehlt. Wenn etwas nicht stimmt, gibt es Schläge. Einmal lacht sie einen Japaner aus, und er schießt vor ihr in die Erde. Erschossen hat er sie nicht. Eine Frau ist minderwertig. Wenn man sie tötet, kommt man nicht in den Himmel. Er begnügt sich damit, meine Mutter mit dem Gewehrkolben zu schlagen. Schwer verboten, wenn Frauen mit ihren Kindern lernen, wenn sie Werkzeug besitzen. Ständige Kontrollen. Einmal wird ein Föhn gefunden. Man reißt der Frau die Kleider vom Leib und schlägt sie mit einer langen Peitsche. Schmerzhaft und blutig. Strafen. Die schlimmste ist der sogenannte Galgenberg. 8 Stunden lang knien, ein junges Bambusrohr in den Kniekehlen und in die Sonne schauen. Die Härchen vom Bambus wachsen in die Haut und lähmen für immer. Die Sonne macht blind. Oft sehe ich abends offene Lastwagen voller gekrümmter Leiber aus dem Tor fahren. Ein neuer Befehl. Frauen unter 30 mit nur einem Kind müssen sich aufstellen. Alle wissen, das heißt Prostitution. Sie bilden einen Kreis und halten sich so fest an Händen und Armen, dass der Japaner in der Mitte nicht einer rausbekommt und aufgibt. Unser Radio. Wir zerlegen es in Einzelteile. Jede nimmt etwas an sich. Das Gehäuse verstecken wir in einem japanischen Kinderwagen, der einer Holländerin gehört, die mit einem Japaner liiert ist. Nachts bauen wir das Radio zusammen. Die Großraumduschen. Ich sehe dort furchtbar magere Frauen und Kinder. Oft haben sie Beriberi, eine Mangelerscheinung. Ihre Körper sind aufgedunsen. Neugierig betrachte ich die Frauen. Sie haben so viel Gewicht verloren. Jetzt müssen sie ihre Brusthäute und Bauchschürzen anheben, um sich darunter zu waschen. Ich habe eine Leistenentzündung. Eines meiner Beine bleibt um 10 Zentimeter kürzer. Da werde ich Ente gerufen. Ich darf mittags mit einer Glocke durch unsere Straße gehen und schreien, Lampesari A, Essen holen. Darauf bin ich sehr stolz. Ich muss arbeiten. Stundenlang am Boden sitzend muss ich Reis in einem Mörser aus Stein zerstampfen. Oder in der Küche große Gefäße auswaschen. Morgenappell. Die Frauen verlassen das Lager, ausgerüstet mit einer Hacke. Sie müssen Soja, Reis und anderes pflanzen. Eine schwere Arbeit, aber sie wird gern gemacht. Denn hin und wieder finden sich ein Frosch oder eine Schlange, die man fangen und roh verspeisen kann. Es ist schwer verboten. Die Japaner betrachten solche Beute auch nicht als Hungerstiller. Sie ist eine Delikatesse. Wird jemand erwischt, dann bedeutet das Galgenberg. Eine Typhusepidemie bricht aus. Die Kanalisation ist verstopft. Wir sollen den Schaden beheben, auf freiwilliger Basis. Prostituierte melden sich zu dieser lebensgefährlichen Arbeit mit Händen und Füßen in der Scheiße. Sie beseitigen den Dreck. Meine Mutter hat 2-mal Typhus. Ich wasche sie und ihre Leintücher mit kaltem Wasser. Die Leintücher sind für meine kurzen Arme eine Herausforderung. Morgenappell. Sachen packen, Lagerwechsel. Wir marschieren 14 Stunden bis zum nächsten KZ. Gepäck haben wir kaum noch. Trotzdem überstehen es viele nicht. Ich sehe vor mir, wie mich meine Mutter immer weiter und weiter lockt. Wir sind angekommen. Erschöpft fallen wir in die Bretter, Stockbetten. Plopp, plopp, plopp. Es ist das Geräusch herabfallender Wanzen. Ein Inferno. Die Frauen reden viel über Essen. So werden ganze Kochbücher im Kopf geschrieben. Zuckerrohr. Es wächst hinter unserer Unterkunft und wird einmal im Jahr geerntet. Herrlich. Aber die Japaner bemerken es, da ist es vorbei. Knickeren. So heißt das Murmelspiel auf Holländisch. Im Lager haben wir natürlich keine Glaskugeln, sondern runde Steine. Aber ich liebe dieses Spiel. Sie schließen mich aus wegen meiner Behinderung. Ein Bub übt Messerwerfen an einem schönen Baum. Ich stelle mich davor, damit er aufhört. Er wirft trotzdem und schießt durch meine Lippe. Überschwemmungen. Mindestens einmal im Jahr warten wir knietief im Wasser. Ich muss auf Henk, einen 3-jährigen Buben, aufpassen. Gar nicht ungefährlich. Noch heute träume ich von diesem kleinen Buben an meiner Hand. August 1945. Der Krieg ist vorbei. Holländische Flugzeuge fliegen über unser KZ. Wir werden immer noch festgehalten, aber wir dürfen unsere bescheidene Habe mit der einheimischen Bevölkerung austauschen. Natürlich gegen Essen. Ich habe noch ein paar Puppenkleider. Die tausche ich gegen ein Küken. Dieses Huhn wird mich noch lange begleiten. Solche Geschichten sind uralt. Sie wiederholen sich immer und immer wieder. Guantanamo, Lampedusa, Syrien, ohne Ende.
Thank you. Also das eine, was ich sagen möchte, vielleicht im Zusammenhang mit Identität und Spurensuche, ist, dass es eine Spannung gibt zwischen Dingen, zwischen Relikten, die man ausstellen kann, an die man sich erinnern kann, wie die Rede ist auch von Gerüchen. Gerüche sind auch eine sozusagen Art von Materialität und dem, was sich von Personen her damit verbindet. Man kann, das wissen wir heutzutage, besonders mit NSA und Global Positioning System und diesen sozusagen Mechanismen kann man fixieren, welches Ding, welche Person war zu welchem Zeitpunkt wo, und das kann man quasi in einer Landkarte einzeichnen, und wenn die Landkarte auch noch in der Zeitachse geht, dann kann man die Aufenthaltsorte von Margot Dietz in der Weltgeschichte sozusagen fixieren, und jemand, der die Daten genügend anschaut, ein gewisses Data Mining betreibt, kann herausfinden, im Jahre 42 war sie dort und im Jahre 58 war sie dort, und damit haben wir eine Timeline dieser Person. Was damit nicht erklärt ist, ist, warum plötzlich in Venedig zu einem bestimmten Ausprägungspunkt eine Erinnerung auftritt, ein Bewusstsein auftritt davon, dass ich ja dort gewesen bin. Das weiß NSA nicht, und das ist etwas, was speziell damit zu tun hat, dass es nicht nur um Dinge geht, und in dem Punkt sind ja Menschen auch Dinge, ich meine, wir sind einfach körperliche Dinge, die an dieser Stelle fixiert werden können, wie etwas anderes auch, aber wir sind zusätzlich dazu, dass wir körperliche Dinge sind, sind wir auch sozusagen, wie soll man das sagen, Einrichtungen, Vorrichtungen, Organismen, deren Verhalten dazu haben, die sich erinnern. Sie können fragen, warum sind die Steine hier? Sie können fragen, warum hat es zu diesem Zeitpunkt dort nichts zu essen gegeben? Erklärungen dazu, die Erklärungen passen in diesen Rahmen davon, dass man was abchecken kann. Das ist in Wirklichkeit NSA-Angelegenheit. Warum sind Sie dorthin gefahren? Weil Sie das Auto genommen haben oder weil der Zug nicht gelaufen ist oder sowas ähnliches. Das ist die eine Art und Weise, wie man die Warum-Frage beantworten kann. Warum war die Margot Dietz in Indonesien? Weil ihre Eltern dorthin gefahren sind mit einem Schiff, nehme ich an. Warum sie mit dem Schiff gefahren sind, kann man doppelt beantworten. Man kann so beantworten, dass man sagt, das war die billigste Reisemöglichkeit. Man kann aber auch sagen, sie haben ein besseres Leben sich gewünscht. Der Unterschied dazwischen diesen beiden Erklärungsweisen ist, dass das Schiff oder das Perlenspiel, das Murmelspiel und so, hat keine Vorstellung von gutem Leben. Weder weiß das Schiff, warum man irgendwo hingehen soll, weil es dort besser ist, noch kann man sagen, es weiß es das nicht. Das ist einfach eine Dimension, in der dieses Schiff nicht zu denken ist. Und worauf ich hinkommen wollte, ist, dass in einer solchen Performance, in einer solchen Inszenierung, so wie wir es hier haben, eine bestimmte Koordination zwischen den Dingen, die kein Gedächtnis haben, und dem Gedächtnis, das keine Dinge hat, stattfinden. Also die Steine, die hier sind, die Erde, die da ist, die Bettlaken, die da sind, die kann man hin und her schieben, die haben eine Form von Identität, in der man sich nicht plötzlich erinnert. Wenn man sich erinnert, erinnert man sich aber ebenfalls an Dinge und notwendig an Dinge. Wenn man sich nicht an Dinge erinnern würde, dann würde man sich gar nicht erinnern. Das ist die Pointe der Geschichte, die du erzählst. Diese Geschichte ist ja voll von Dingen. Ist voll von Dingen, aber die Dinge erklären nicht, warum man sich an sie erinnert. Und die Tatsache, dass es hier eine Performance gibt und dass wir jetzt hier darüber reden, die hängt damit zusammen, dass es diese dinglichen, realen Stellvertreter gibt, die aufgeladen werden mit einer Fähigkeit von Erinnerung, die aber nicht so verlässlich und nicht so absehbar ist, wie das in den, im GPS oder in den Datenbanken reingeht, die für Überraschungen sorgt. Und auf dieser Kreuzungsstelle von Überraschungen und Vorhersehbarkeiten und Identifizierbarkeiten findet sich das, was hier angeboten wird. Das Verhältnis von Identität und Spurensuche. Ne? Wenn man, eigentlich ist es ein Widerspruch zunächst mal, wenn man von der persönlichen Identität redet, weil Spurensuche ist nichts, was Identität ist, sondern Spurensuche heißt, man ist auf dem Weg, bestimmte Anzeichen zu finden, die einem dazu helfen, dass man irgendetwas findet. Eine Spur ist eine Hilfe dazu, dass man wohin kommt. Und das, wo man hinkommt, ist etwas, was stabil ist, was identisch ist, was ein Ding ist, eine Erinnerung oder sonst was, also etwas, was in sich ruht. Und die Spur ist eigentlich ein Hilfsmittel diesbezüglich. Wie kommt man jetzt dazu, zu sagen, dass Identität selber Spurensuche ist? Die Überlegung ist die, zu sagen, bei Dingen, also bei Steinen oder bei Schiffen oder sowas ähnliches, macht es keinen Sinn zu sagen, die Identität von einem Stein ist eine Spurensuche oder die Identität von einem Schiff ist eine Spurensuche. Die Identität von einem Schiff ist das Material, das jetzt gebaut ist und wo es gerade ist. Personen aber, die auch Dinge sind in einem gewissen Sinn, aber nicht nur Dinge, die haben was Besonderes, die haben nämlich etwas, dass sie nicht ganz immer an derselben Stelle sind. Die hängen hinten nach zum Beispiel, die haben was verloren, die sind sich selber voraus. Die sind in der Zeit ganz spezielle, oszillierende, mutierende Wesen, die nicht ganz einfach gefunden werden können und dann hat man sie. Sondern, das ist die Pointe, die Art und Weise, wie diese Wesen existieren, ist, dass sie auf der Suche sind. Dass sie nach Spuren suchen. Und die Spurensuche, auch die Suche nach sich selbst und dort, wo man selber ist, diese Spurensuche ist eigentlich das, was die Menschen ausmacht. Und der Punkt, an den die Margot Bild sozusagen angetupft hat, ist zu sagen, wer bin ich denn eigentlich, dass ich plötzlich nicht mehr weiß oder nicht, eine Zeit lang nicht gewusst habe, welche Spuren ich da gelegt habe, welche Spuren für mich gelegt worden sind. Und die Antwort darauf ist nicht zu sagen, naja, ich bin letztlich die, die dort auch war, Punkt, sondern die Antwort ist, ich bin die, die das auch mit hineingenommen hat in meine Suche nach Spuren, die ich selber bin. Also, wenn ich schon von Spurensuche rede, dann kann das nicht so sein, dass hier Spuren sind und wir sind interessiert daran, wo führen die hin. Und glücklicherweise führen sie dorthin, wo die Frau sowieso schon sitzt und sie sagt, das habe ich gemacht und das bin ich. Okay, Spurensuche beendet, Identität festgestellt und damit ist die große Einhelligkeit wieder geschaffen. Das halte ich gerade für falsch. Und das halte ich, das ist auch ein bisschen mein Einwand gegen die Fusion von Biografie und Kunstwerk. Es muss dieses Ding hier funktionieren, ohne dass die Margot Bilz hier sitzt. Und so, dass das hier Spuren sind, die einem selber aufgegeben sind. Das muss ich doch dazu sagen, bevor wir sozusagen in der schönen Einheitlichkeit eine Fusion davon feiern, dass das Ding und die Person an der Stelle glücklicherweise zusammenkommen.
Aber dann jetzt ist oft das Wort Geschichte gefallen. Ja? Was ist denn die Geschichte? Ja, in welche Geschichte geht es denn da? Also du hast Biografisches erzählt dazu und quasi erläutert, was auch da drinnen steht, aber jetzt die Geschichte, so wie wir heute reden, ja, die Geschichte, ja, was ist das jetzt eigentlich, was eben hinausweist auch über die eigene Biografie?
Das, was immer wieder wiederholt wird, das was jetzt leider schon wieder passiert. Und warum passiert das immer wieder und warum hört das nie auf und warum lernen wir nie? Ja, das ist die Frage. Nein, es ist ganz wesentlich und ich merke so auch, dass junge Leute sich eigentlich nicht sehr dafür interessieren. Ja? Die haben so lange nie sowas erlebt, dass sie glauben, es wird eh immer so weitergehen. Dabei es ist ganz, ganz nah, sind Brennherde, dass es nicht glaubt. Es sterben ununterbrochen Menschen, es werden gefoltert Menschen, das ist alles überhaupt. Ja, es ist blöd, immer darüber zu reden, aber es ist auch wichtig. Es gibt viele Themen, aber auch das ist ein wesentliches Thema. Und natürlich schon, weil ich es erlebt habe, klar, brennt es mir.
Auf die Frage, was ist Geschichte, was ist da dann Geschichte, und das, was du jetzt sagst, hätte ich einen Kommentar dazu. Du fangst ja auch an damit, dass du sagst, das ist eine alte Geschichte, ja. Und das hat diesen Wiederholungszwang. Ja? Der Wiederholungszwang ist mir vergangene Woche komplett akut deutlich geworden, als ich gelesen habe, dass es in Borneo, in Papua-Neuguinea, ja, gibt es jetzt Konzentrationslager. Die sind angefertigt von der australischen Regierung für die Boat People, die nicht ans Festland dürfen und die in eine alte Kaserne in einer kleinen Insel östlich von Borneo interniert werden, in Zuständen, die so schlimm sind, dass keine Kinder dort sein dürfen. Das ist nur für Männer. Und aufgrund eines verwaltungstechnischen Verfahrens sind zwei 15-jährige Iraner dorthin gekommen und haben sich isoliert in einem kleinen Zimmer wiedergefunden, ohne miteinander überhaupt reden zu können. Einer von Iran, der andere Syrer oder sowas ähnliches. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Lampedusa stimmt, aber dort praktisch mehr oder weniger in derselben Location, zusammen mit der Kolonialmacht, die es gibt, gibt es diese Anhaltelager, Konzentrationslager, und die Mehrheit der Australier ist dafür. Das ist offizielle Politik der australischen Regierung, dass diese Leute nicht ins Land kommen, interniert werden, zurückgeschickt werden. Das kann man nachlesen, Manus Bay heißt es, glaube ich. Im Guardian ist der Bericht vergangene Woche gewesen, ausführlich. Das heißt, das ist eine Geschichte, von der du sagst, sie ist repetitiv, und das ist ein Verständnis von Geschichte, wo man allerdings auch dazu sagen muss, das habe ich versucht anzusprechen mit der GPS-Vorstellung. Wenn ich der liebe Gott bin oder sonst jemand, der 150 Jahre oder 200 Jahre ist und schaut im Rahmen der Zeit oder nachliest im Rahmen der Zeit, wann ist das immer geschehen, dann findet er heraus, das hat immer wieder stattgefunden, genauso wie Vulkane ausbrechen, genauso wie die Jahreszeiten gehen und sowas ähnliches. Das ist eine dinghafte Geschichte. Das ist aber nur ein Verständnis von Geschichte, und da gibt es ein zweites Verständnis von Geschichte, und das ist nicht das Verständnis, wo man sagt, Menschen sind halt so ähnlich wie der Wasserkreislauf oder sowas ähnliches, so wie das Wasser vom Himmel runterkommt und dann in die Erde geht und dann wieder verdunstet und sowas ähnliches, so geht es auch mit den Konzentrationslagern, sondern Menschen haben eine andere Form von Verhältnis in der Zeit, und das hängt damit zusammen, wie ich es versucht habe zu sagen, dass die hinten nachhinken oder sich selber überholen oder sowas ähnliches. Und diese Möglichkeit, hinten nachzuhängen oder aber sich selber vorweg zu sein, ist eine Form von Geschichte, die nicht in der Regel diesem Kreislauf entspricht, sondern die was Disruptiveres hat, die was Unangepassteres hat. Und die Hoffnung ist die, dass die Art von Geschichte mal so gewendet werden kann, dass die Kreislaufgeschichte unterbrochen wird.
Die letzte Strecke der Publikumsdiskussion, die wir hier bringen, betrifft ein Thema, das untergründig die ganze Zeit schon eine Rolle gespielt hat, das aber von einer Teilnehmerin jetzt hier extra angesprochen und thematisiert wird, nämlich das Thema Bewusstsein. In diesem Zusammenhang entsteht dann eine lebhafte und auch ein wenig polemisch zugespitzte Diskussion über das Bewusstsein, die ich hier mit einschließe, obwohl die Soundqualität von Seiten des Publikums nicht besonders gut ist, wofür ich mich entschuldige. Ich denke aber, dass als Dokumentation der Lebendigkeit dieser Veranstaltung eine solche leichte Zumutung vielleicht zu verkraften ist.
Was mir bisher abgegangen ist, ist das Bewusstsein des Menschen. Also es wird von Dingen gesprochen, der Mensch ist auch ein Objekt und so weiter. Wir bewegen uns auf verschiedenen Bahnen, auch zu Zielen hin. Und wir haben Traumata, die irgendwann mal wieder hochkommen. Oder in der Geschichte, dass sich immer wieder alles wiederholt. Aber meiner Ansicht nach ist eine Reflexion dessen, was geschieht oder auch was man selbst erlebt hat, ganz, ganz wichtig, weil man damit genau das erreichen kann, dass man nämlich dieses Repetitive durchbrechen kann.
Ihnen ist nur das Wort verlustig gegangen. Ich habe die ganze Zeit darüber geredet. Ich wollte das Wort genau nicht sagen, weil unter anderem deswegen, weil da so ein bisschen eine Leere tatsächlich entsteht, wenn man das Schlagwort nicht sagt. Aber ich habe mindestens zweimal davon geredet, dass die Menschen sich hinten nachhinken und sich selber überholen. Das ist genau das, was das Bewusstsein macht. Ja? Bewusstsein ist nichts anderes, als man versetzt sich in einen Zustand, in dem man hinten nachdenkt über etwas, was jetzt nicht ist, beziehungsweise nach vorne ausgreift, wo man noch nicht ist. Das ist eigentlich Bewusstsein.
Und das glaube ich auch wirklich etwas interessant. Es ist ja wohl der Unsinn.
Was?
Also das ist der
Unsinn.
Was ist
ein Unsinn? Erklär dich.
Was ich jetzt, Ihre Erklärung, Entschuldigung, ja.
So, erklären Sie mir, warum das Unsinn ist. Ja.
Na, was Unsinn ist, gerne. Weil Unsinn ist etwas, was keinen Sinn hat, oder?
Haben Sie noch nie gehört, dass jemand sagt, jetzt habe ich mich selber überholt? Oder jetzt habe ich mir selbst einen Haxel gestellt? Oder aber ich komme da nicht drüber hinweg?
Was hat das mit Bewusstsein zu tun, bitte? Ja, jetzt glauben Sie, ich habe mich über 20 Jahre meines Lebens mit dem, was Sie Bewusstsein nennen, so leichtfertig beschäftigt. So, ich glaube,
es gibt Leute, die das hat zentrale das mit diese Phänomene, die ich jetzt gesagt habe, werden landläufig beschrieben als Phänomene, in denen eine Person ein Verhältnis zu sich in der Zeit hat. Das ist Bewusstsein. Ich habe ein Bewusstsein davon, nicht nur, dass ich jetzt bin, sondern dass ich gewesen bin und dass ich sein werde.
Bewusstsein ist eine Gabe, die uns letzten Endes von der Evolution gegeben ist. Das haben auch viele Tiere selbstverständlich ein Bewusstsein, obwohl das, was er natürlich meint, das sogenannte Bewusstsein, das hat nur ein beschränkten Ausmaß bei den Tieren vorhanden ist, wie wir wissen. Und diese Gabe führt uns ja nur dazu, dass wir mit dem anderen Wort, wie er das gesagt hat, mit dem Vorher und Nachher, nein, das ist im Übrigen halt Reflexion. Das hat aber nur damit zu tun, dass wir die Welt etwas besser begreifen können. Wie wir handeln, was wir tun, ist eine Sache, die ja außerhalb des Bewusstseins stattfindet. Ich sage jetzt ausdrücklich nicht unterhalb, das kommt ja gleich auf den Weltausdruck zurück, außerhalb des Bewusstseins stattfindet. Also unter Entscheidungen, unser Tun, unser Handeln hat mit dem Bewusstsein nur insofern zu tun, dass wir hier einen Reflexionsraum haben. Ja.
Ich würde einwerfen, man kann vollkommen bewusstlos sein und etwas von der Welt verstehen. Und man kann das von der Welt verstehen und man kann nichts von der Welt verstehen, aber sehr ausgeweitetes Bewusstsein haben. Ich erkenne nicht ganz, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen rätselhaft.
Ja, das ist doch ein ganz einfaches Beispiel. Denkbar an eine Schildkröte, nicht? Sie haben ja auch in einem gewissen Rahmen das, was wir Bewusstsein nennen, haben, muss, aber was sie uns nicht so richtig vorstellen können. Aber wie erkennt die Welt das Leben?
Was jetzt hier läuft, ist ein schönes Beispiel, eine Bestätigung dafür, dass ich das Wort Bewusstsein nicht verwendet habe. Bewusst, ich habe, das war ziemlich gezielt, ja. Ich wollte nicht eine Catchphrase machen, mit der man dann dieses und jenes verbinden kann, sondern ich wollte etwas, ein Feature beschreiben, das in der Regel unter Bewusstsein fällt, nämlich, dass der Mensch sich selbst sozusagen voran und sich selbst hinten nach ist. Das ist etwas, was in diesen Bereich hineinfällt und für das habe ich es gebraucht. Das braucht man für Geschichte, das braucht man dafür, dass man ein problematisches Verhältnis zu sich selbst hat. Und wenn man das sozusagen wirklich explizit Bewusstsein genannt hätte, wäre vielleicht gar nichts passiert, aber vielleicht wäre das gerade schlecht gewesen, wenn nichts passiert. Ja.
Wir sehen, wie gut es ist, wenn man einen Philosophen in so einem Gespräch hat, der genau weiß, welche Begriffe er warum nicht verwendet.
Genau.
Ich glaube, das ist das nächste Gespräch, das wir dann ein anderes Mal führen.
Ja. Thank you.
The next performance will be Solat Sagara.